MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr aus dem Erzbistum München und Freising.
Münchner Kirchenradio, das Radio im Erzbistum München und Freising.
Heute mit Katharina Sichler.
Die einen, die fahren ans Meer und entspannen am Strand, andere stehen im Urlaub eher auf Action. Stefanie Nonnemann aus München, die schnürt am liebsten Wanderschuhe und pilgert. In diesem Urlaub sind 550 Kilometer geplant. Und wenn sie das erzählt, bekommt sie immer wieder eine Frage gestellt. Warum machst du das eigentlich?
Pilgern, und das konnte ich mir lange nicht vorstellen, ist für mich tatsächlich die entspannendste Art, zur Ruhe zu kommen, runterzufahren und den Kopf leer und frei zu bekommen. Gleichzeitig kriegt man auf dem Weg so viele unterschiedliche tolle Eindrücke, die man aufsaugen kann, die man erleben kann. Und das schafft für mich definitiv keinen Strandurlaub.
Und mit dem Gefühl ist Steffi nicht allein. Pilgern wird nämlich immer beliebter. In ihrem Urlaub pilgert sie am Tag zwischen 30 und 45 Kilometern. Aber was macht man denn da eigentlich die ganze Zeit?
Tatsächlich gehen und einfach nur gehen. Die Gedanken fliegen lassen, die Natur genießen, vielleicht auch mal stehen bleiben, schauen, reden, schweigen. Es ist tatsächlich alles dabei und es hängt auch ganz, ganz viel von der entsprechenden Tagesform ab. Pilgern ist tatsächlich eine Art und Weise, in den Tag hineinzuleben und einfach alles auf sich zukommen zu lassen. Und wenn man dazu bereit ist, dann erlebt man auch ganz viele schöne Überraschungen, schöne Erlebnisse. Und das macht das Pilgern eben auch ein Stück weit aus.
Ja, und für alle, die jetzt sagen, boah, das klingt wirklich gut, das möchte ich auch mal machen, da hat Stefanie Nonnemann ein paar Tipps, und zwar gute Schuhe und passenden Rucksack im Fachhandel kaufen und das Ganze unbedingt daheim testen.
Ich empfehle darüber hinaus als Pilgeranfänger, die Etappen tatsächlich nicht zu lang zu planen, sondern an den eigenen Leistungsstand anzupassen. Pilgern heißt nicht möglichst viele Kilometer in kurzer Zeit. Man kann es mit dem sportlichen Aspekt durchaus tun. Das macht auch Spaß. Aber wenn man ansonsten im Alltag nicht viel geht und noch nicht so fit ist, dann ist es besser, eher kürzere Etappen zu wählen und sich so nach und nach dem Ziel entgegenzutasten.
Stefanie ist gerade mittendrin in einer Pilgerreise und die nächste, die ist auch schon geplant. 2025 geht's dann auf die letzte Etappe vom Jakobsweg bis nach Santiago de Compostela. Kaiserin Sissi, Papst Johannes der 23. und neuerdings auch Franz Beckenbauer. All die haben im Haus von Irmgard Jörg Platz gefunden. Denn sie sammelt seit gut 20 Jahren Sterbebilder. Sie erinnern an Verstorbene und werden in katholischen Regionen traditionell nach Beerdigungen an die Trauergäste verteilt. Mittlerweile hat Irmgard Jörg mehr Sterbebilder als Augsburg, Ingolstadt, Regensburg und Rosenheim zusammen an Einwohnern haben. Insgesamt über 650.000. Das MKR hat mit der Sammlerin in ihren Ordnern geblättert.
Ja, ich kann da gar nichts weg, da, was mit den Sterbebildern zu tun hat. Und ich sammle auch jedes Sterbebild. Also,
Irmgard Jörg steht alles, im ehemaligen Kinderzimmer in ihrem Haus bei Eichstätt. Schon seit längerem ist es das Sterbebildzimmer. In Schachteln, Leitsordnern und Alben hat sie die kleinen Gedenkzettel geordnet. Die ältesten reichen bis in die 1830er Jahre zurück. Erinnerungen an über 650.000 Verstorbene, vor allem aus Deutschland, aber auch aus aller Welt.
Und ich sage immer, bei mir haben es alle Platz. Und ich bin halt der Meinung, das sind alles Menschen gewesen, die haben mehr mitgemacht, wie wir halt mitmachen. Die Leute haben es verdient, dass man es in Ehren haltet und dass man ihnen ein Andenken bewahrt.
Gerade liegt das Sterbebild Franz Beckenbauers vor ihr, das sie in eine Klarsichthülle schiebt. Sie hat beim FC Bayern darum gebeten, vor kurzem ist es eingetroffen. Zusammen mit einer Danksagungskarte der Witwe Franz Beckenbauers, die Irmgard Jörg natürlich zum Sterbebild dazulegt.
Es wird auch der Briefumschlag aufgehoben, also kommt in einen Ordner rein. Ich habe ihn sogar neben seinen Sohn gelegt, der wo auch erst verstorben ist vor einigen Jahren. Und ich glaube, dass jetzt Vater und Sohn wenigstens bei mir im Album zusammen sind und ich hoffe im Himmel auch oben.
Franz Beckenbauer und sein Sohn haben ihren Platz in einem eigenen Ordner für Prominente. Andere Sonderkategorien in Irmgard Jörgs Sammlung sind etwa Adel, Geistliche oder Mordopfer. Für gewöhnlich ordnet sie die Sterbebilder nach Alphabet und Regionen. Die kleinen Leute sind ihr dabei mindestens so lieb wie Prominente. Aus einem Album zieht sie ein Sterbebild von 1919. Das Bild ist abgegriffen, am Rand eingerissen, auf der Rückseite steht ein Gebet. Es erinnert an die mit 42 Jahren gestorbene Streicherbäuerin aus Großeichenhausen.
Und dieses Bild berührt mich deswegen besonders, weil es sehr, sehr benutzt ist. Das heißt, dieses Bildchen wurde sehr oft in die Hand genommen. Also es war irgendjemand, der dieser Frau sehr nachgetraut hat. Ob das jetzt ein Kind war oder der Ehemann. Auf jeden Fall, man kennt, dass bestimmt viel gebetet worden ist für diese Frau, weil sie eben auch sehr jung gestorben ist.
Irmgard Jörg bekommt immer wieder feuchte Augen, wenn sie gerade dieses Bild betrachtet. Oft erhält sie ganze Stapel von solchen uralten Zetteln, die sonst im Altpapier landen würden. Etwa von einem älteren Mann, der gerade eine schlechte medizinische Prognose erhalten hatte und plötzlich vor ihrer Tür stand. Er war ohne Familie und hatte sich in einer schlaflosen Nacht Gedanken über seinen Nachlass gemacht.
Und da sind ihm seine Sterbebeutel gekommen. Und dann hat er gesagt, Mei, hat er gesagt, die sind noch von der Mutter da, die sind von der Tante da. Die werfen es weg, die werfen es weg. Und dann ist ihm eingefallen, dass er über mir was gelesen hat. Und hat mir diese Sterbebilder gebracht, weil er hat einen hohen Blutdruck. Und wenn er das nicht überlebt, er will, dass diese Bilder in guten Händen sind. Und ich habe ihm hoch und heilig versprochen, dass davon keines entsorgt wird.
Ein Versprechen, das Irmgard Jörg auch über ihre eigene Lebenszeit hinaushalten kann. Das Archiv des Münchner Erzbistums wird die Sammlung einmal komplett übernehmen. Dort hat der Kirchenhistoriker Roland Götz den wissenschaftlichen Wert der Sammlung eingeordnet.
Die Sammlung von Frau Jörg ist einerseits zahlenmäßig sehr groß, dann erstreckt sie sich aber über ganz verschiedene Regionen, auch über den ganzen Zeitraum, in dem Sterbebilder gibt. Und das Entscheidende ist, Frau Jörg hat all ihre vielen Sterbebilder in einer riesigen Excel-Tabelle auch erfasst und nach verschiedenen Gesichtspunkten erschlossen.
3 bis 4 Stunden sitzt Irmgard Jörg täglich am Computer, um die Daten der Sterbebilder zu erfassen. Eine Fundgrube für Medizin- und Sozialhistoriker, Kulturwissenschaftler, Heimat- und vor allem Ahnenforscher. Ständig melden sich bei ihr Privatleute, die die Genealogie ihrer Familie erkunden. Und Irmgard Jörg beantwortet jede Anfrage, scannt und verschickt zahllose digitalisierte Sterbebilder ohne jede Gebühr.
Nein, ich habe keine Gebühr. Das mache ich nicht, weil ich sage, jeder Mensch muss irgendwas Gutes im Leben tun. Der eine macht das, der andere macht das. Und ich sage, ich gebe halt kostenlos Auskunft über meine Sterbebilder. Das Einzige, ich schreibe dazu, falls Sterbebeutel doppelt habt oder auch loswerden wollt oder bevor sie es wegschmeißt, schickt es mir.
Und jedes davon nimmt Ingeborg Jörg auch ein bisschen die Angst vor dem Tod. Die vielen Sterbebilder haben ihr beigebracht, nicht mehr mit der eigenen Vergänglichkeit zu hadern.
Da sehe ich eigentlich, es muss jeder gehen. Egal, ob er Geld hat oder ob er arm ist oder reich ist oder ob er schön ist oder dick oder dünn ist. Es muss ja jeder gehen. Und es sind jetzt schon so viele vor mir gegangen, die wo ich Kind habe. Und ich freue mich, dass ich es vielleicht einmal wieder sehe oder auch nicht. Es gibt da die, sehe ich gern wieder und andere, mein Gott, die muss ich jetzt nicht unbedingt wieder sehen.
Mit welchem Sterbebild sie sich selbst aus dieser Welt verabschieden will, weiß die 67-Jährige natürlich auch schon. Anregungen hat sie ja genug in ihren Ordnern und Schachteln. Genaueres über den bereits vorhandenen Entwurf will sie aber noch nicht verraten.
Das sage ich ihnen noch nicht, was draufsteht. Also weil ich habe mir einen schönen Spruch ausgesagt, einen bayerischen Spruch. Den habe ich ein bisschen leicht verändert, dass er auf mich passt. Der kommt drauf und ein paar Petal kommen drauf. Ja, natürlich, aber wo ich nur ein bisschen jünger und schöner bin auch.
Bis es soweit ist, will sich die Sammlerin aber noch viel Zeit lassen. Schließlich erhält sie nach wie vor jede Woche Dutzende Sterbebilder, die sie einordnen und in ihre Excel-Tabelle eintragen muss. Aus dem Sterbebildzimmer von Irmgard Jörg, Alois Bierl für das MKR.
Der Traumurlaub sieht für jeden anders aus. Manch einer geht gern wandern und schläft am liebsten im Zelt. Der andere will nur all-inclusive am Strand liegen und gar nichts machen. Und wieder andere, die wollen bei Städtereisen möglichst viel von der Welt sehen. Urlaub ist etwas ganz Individuelles. Was aber, wenn eine ganze Familie Urlaub macht? Vielleicht mit Jugendlichen? Wie finden die das?
Urlaub mit Eltern gibt es ja positive und negative Aspekte. Ich muss mir Sachen anschauen, die mich nicht so interessieren. Zum Beispiel jetzt meine Mutter will mit mir immer Kirchen anschauen gehen und da bin ich dann nur so halb dabei in meinem Kopf eigentlich. Und zum Beispiel, dass man dann auch seine Freunde vermisst oder so.
Wenn man zu viel Zeit mit den Eltern verbringt, kann es auch schnell irgendwie langweilig werden oder die Eltern können nerven.
Anstrengende Eltern. Das kennen nicht nur Mathilda und Linnea. Und auch die Eltern sind andersrum im Urlaub oft ganz schön gestresst von den Kids. Was beim Urlaub mit Teenies, wie sonst auch oft hilft, sind ganz klare Absprachen, meint Mama Caroline Engel. Und da gehört für sie auch die Frage dazu, willst du überhaupt mit uns wegfahren?
Ich habe absolut keine Lust, mit Jugendlichen in Urlaub zu fahren, die mir dann irgendwie ein Gesicht entziehen. Also ich sage, okay, wir können diesen und jenen Urlaub miteinander machen, wenn ihr wollt. Wenn ihr nicht wollt, müssen wir eine andere Lösung finden, weil ehrlich gesagt, das mache ich nicht mehr mit. Und das funktioniert ganz gut, weil die Kids sehr klar formulieren, was sie wollen und was ihnen nicht gefällt. Und wenn man sich da ein bisschen drauf einlassen kann, dann profitiert im Grunde genommen die ganze Familie davon.
Und das gilt auch am Urlaubsort. Auf einmal 24 Stunden jeden Tag aufeinander zu sitzen, das funktioniert meist nicht. Besser ist da, jeder entscheidet, was ihm gut tut.
Wenn die Jugendlichen nicht mitmachen wollen, dann haben wir alle nichts davon. Also man muss sich sehr viel mehr darum bemühen, die Sachen abzusprechen und zu sagen, hey Kids, ist es für euch in Ordnung, wenn wir morgen auch einmal um 7:30 aufstehen, weil wir in einen bestimmten Ausflug machen wollen oder so. Und wenn das nicht der Fall ist und die dann einfach mal schlafen wollen, ja, dann schlafen sie. Dann mache ich meinen Ausflug halt auch alleine. Und ich glaube, wir haben alle was davon.
Familie Engel fährt seit vielen Jahren an den gleichen Urlaubsort. Und praktischerweise fahren da auch befreundete Familien hin. Und die Jugendlichen können sich dort genauso treffen oder gemeinsam chillen wie daheim in Haidhausen. Aber auch wer das nicht hat, profitiert davon, wenn er am Urlaubsort den Kids Freiheiten gewährt, meint Mama Steffi Schmidt. Und dazu gehört es ihnen auch, etwas zuzutrauen.
Meine Kinder sind letztes Jahr in Stockholm einfach mal selbst mit dem öffentlichen Nahverkehr in ein Museum gegangen. Auch da funktioniert Google Maps. Auch da kann man anrufen, wenn man irgendwie gar nicht mehr weiterkommt. Und sie können gut genug Englisch, um sich da zu verständigen. Und das schafft einfach so einen Freiraum. Jeder hat ein paar Minuten für sich gehabt und eben nicht dieses, wir sitzen 2 Wochen ständig 24 Stunden aufeinander.
Trotzdem bleibt auch Zeit füreinander und auch das genießen Eltern und Jugendliche. So doof finden die nämlich dann den Urlaub mit der Familie doch gar nicht.
Gut am Urlaub mit den Eltern ist, dass man nicht so viel Stress hat und Verantwortung und was es dann alles die Eltern haben.
Also das Gute an Urlaub bei den Eltern ist, dass man nicht selber zahlen muss, sondern die Eltern alles bezahlen.
Eigentlich ist es auch ganz schön, mit Eltern in den Urlaub zu fahren, weil im alltäglichen Leben sehe ich sie jetzt nicht so oft, weil ich viel mit Freunden unterwegs bin und weil ich ja das Glück habe, sehr witzige und tolle Eltern zu haben, ist der Urlaub doch schon sehr spaßig immer.
Na dann, allen Familien einen wunderschönen Urlaub und gute Erholung. Linda Burkhardt für das MKR.
Laut einer repräsentativen Umfrage träumt jeder Zweite davon, ein Buch zu veröffentlichen. Gehören Sie da vielleicht auch zu oder lesen Sie lieber? So oder so, unser Buchtipp diese Woche ist bestimmt spannend für Sie. Meine Kollegin Linda Burkhardt verrät Ihnen, worum es geht.
Münchner Kirchenradio. Literatur.
Es geht um den Literaturbetrieb, es geht ums Schreiben, aber es geht auch um die Frage, wer darf welche Geschichte erzählen und welche Mittel sind recht, wenn es um literarischen Erfolg geht? Wo beginnt kulturelle Aneignung, wo Rassismus? Mein Buch in dieser Woche ist Yellowface von Rebecca F. Kwang.
Die Handlung.
June und Athena kennen sich seit dem College. Beide haben den Traum, erfolgreiche Schriftstellerinnen zu werden, doch während Athena Bestseller schreibt, einen Netflix-Vertrag an Land zieht und ein gefeierter Star der Literaturszene ist, floppt Junes Erstling. Athena ist Sino-Amerikanerin, June ist weiß. Damit zieht sie sich selbst im Nachteil. Der Literaturbetrieb sucht sich einen Gewinner oder eine Gewinnerin aus. Attraktiv genug, cool und jung und, mal ehrlich, wir denken es doch alle, also sprechen wir es doch aus, divers genug, sinniert June. In ihren Augen hat sie als June Hayward aus Philly braune Augen, braune Haare, einfach keine Chance gegen Athena, eine wunderschöne, internationale, potenziell queere Woman of Color mit Yale-Abschluss. Egal wie hart sie auch arbeitet, lässt sie den Leser wissen, sie wird niemals Athena Liu sein. Die beiden kennen sich zwar lange, sind aber nicht wirklich eng befreundet. Chun vermutet, dass niemand Athena mag, weil niemand das Gefühl mag, im Vergleich mit ihr ständig den Kürzeren zu ziehen. Trotzdem treffen sie sich mehr oder weniger regelmäßig. Beim letzten dieser Treffen, sie feiern wie so oft einen Erfolg von Athena, kommt diese bei einem tragischen Unfall ums Leben. Chun, die erst noch versucht, sie zu retten, steckt das neue, bislang unveröffentlichte Manuskript von Athena ein. Die letzte Front. Ein Roman, in dem es um chinesische Zwangsarbeiter im Ersten Weltkrieg geht. Sie überarbeitet das Manuskript, findet einen Verlag und hat endlich den Erfolg, den sie aus ihrer Sicht schon so lange verdient. Ob sie damit durchkommen wird? Fraglich.
Bemerkenswert.
Mein Buch hallt nach. Zumindest in mir. Wir alle haben wohl schon von kultureller Aneignung gehört. Und genau das passiert im Roman. Yellowfacing also. Chun stiehlt nicht nur das Manuskript, sie überarbeitet es auch. Macht es, wie sie es beschreibt, einfach nur lesbarer. Dabei fallen aber ihren Korrekturen chinesische Zeichen und Namen zum Opfer. Die weißen Figuren werden weniger rassistisch, es gibt sogar eine Liebesszene. Und sie selbst? Sie wird von Chun Hayward zu Juniper Song. Niemand spricht explizit darüber, dass man Song für einen chinesischen Namen halten könnte, obwohl es nur mein zweiter Vorname ist, den meine Mutter sich in ihrer Hippie-Phase in den 80ern ausgedacht hat, verrät uns Chun die Erzählerin. Gleichzeitig betont sie, sie habe nie gelogen, nie vorgegeben, Chinesin zu sein. Das alles sei also kein Betrug, diene nur dazu, dass keiner den Roman aufgrund von überholten Vorurteilen ablehnen würde. Und mehr noch, sie verdreht das Ganze, so sei es doch irgendwie rassistisch, ihre Herkunft von ihrem Namen abzuleiten. Auch neue Autorenfotos entstehen für die letzte Front. Sie entscheidet sich letztendlich für ein Bild, auf dem durch die Lichtverhältnisse nicht eindeutig erkennbar ist, welche Hautfarbe sie hat. Ein Bild, auf dem sie aussieht wie Juniper Song.
Die Autorin.
Rebecca F. Kwang ist das, was ihre Protagonistin so gerne wäre. Ein literarischer US-Superstar. Im Alter von 4 Jahren zog sie mit ihrer Familie von China in die USA. Derzeit arbeitet sie an der Yale University an ihrer Dissertation. Mit ihrem Roman Babel hat sie es ganz nach oben auf die New York Times Bestsellerliste geschafft und wurde unter anderem mit dem World Fantasy Award ausgezeichnet. Yellowface ist bereits ihr 5. Roman und war in den USA ein Riesenerfolg. Er hat 383 Seiten, kostet 24 Euro und ist bei Eichborn erschienen. Zu bekommen auch bei uns in der Buchhandlung Michaelsbund oder unter michaelsbund.de.
Mehr über das Buch Yellowface hören Sie in unserem Podcast Ein Buch und zwar überall da, wo es Podcasts gibt.
Vielen Dank, dass Sie sich unseren Podcast MKR, das Magazin des Münchner Kirchenradios, angehört haben. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren und in der Podcast-App Ihrer Wahl bewerten. Am liebsten natürlich mit 5 Sternen. Wir haben auch noch viele andere schöne Podcasts. Diese finden Sie unter münchnerkirchenradio.de und überall, wo es Podcasts gibt. MKR, wir machen Ihren Podcast.
MKR, mehr Tiefgang für den Süden.